systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Dienstag, der 8. April 2025. Willkommen zur 238. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und die Börsen crashen fröhlich weiter. Und immer wenn sie das tun, kann man sich auf eine Sache verlassen. Wir müssen sparen, den Sozialstaat effizienter gestalten, mehr für die Unternehmen tun etc. pp. Also es taucht mit aller Vehemenz die Verteilungsfrage auf, auch wenn sie nie so benannt wird, Ernesto. Und gerade das sehen wir auch wieder, ne?
Ja, und wir sehen Diskussionen, das ist Einschnitt geben soll in das Arbeitsrecht. Und ich finde, dass Hugo Sinzheimer, mit dem wir uns ja heute beschäftigen wollen, ein sehr guter Stichwortgeber ist sozusagen auch dafür, dass es eben nicht nur um Verteilung geht, aber eben auch um Mitbestimmung und um Demokratie in der Arbeitswelt. Und diese Rechte sollten wir auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten aufrechterhalten.
Und in der Folge werden wir uns heute auch über drei Urteile unterhalten, aktueller Natur, und uns die Frage stellen, wie Hugo Sinzheimer darüber gedacht hätte. Aber nicht zu vergessen, das war Ernesto Klengel, Direktor des HSI, des Hugo Sinzheimer Instituts, und das beschäftigt sich mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und ebenfalls dabei Daniel Ulber, ich grüße dich.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Daniel. Deine Vorstellung ist so lang als Satz, dass wir im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit beschlossen haben, dass du selber sagen musst, was du tust.
Genau, also ich bin Professor für Europäisches Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht an der Universität Trier und gleichzeitig Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union in Trier und beschäftige mich auch intensiv mit Fragen des Arbeitsrechts, des europäischen Arbeitsrechts und was vielleicht heute relevant ist, Tarifvertragsrecht vor allem auch.
Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke, die wir betreuen, sowie unsere weiteren Podcasts, die haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Heute geht es um Hugo Sinzheimer und Hugo Sinzheimer, Ernesto, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber wir reden ja immer vom HSI, da geht das so ein bisschen unter, ne?
Ja, da geht es unter und das sollte aber auch gar nicht untergehen, denn Sinzheimer hat große Errungenschaften, war ein ganz großer des Arbeitsrechts und wir feiern in dieser Woche am 12. April den 150. Geburtstag von Hugo Sinzheimer und wir nehmen das als Anlass, einmal uns mal sein Werk und sein Wirken auch mal genau und anzusehen. Sinzheimer hat ja viele Bezeichnungen bekommen bisher, also wird als der Vater des Arbeitsrechts tatsächlich auch bezeichnet. Andere sprechen von ihm als einen Pionier des Arbeitsrechts, als Wegbereiter des Arbeitsrechts. Mir gefällt sehr gut die Bezeichnung Architekt des Arbeitsrechts, weil er aus der Wirklichkeit die arbeitsrechtlichen Grundlagen eigentlich abgeleitet hat und in dem Sinne auch konstruiert hat. Das zeigt nämlich, dass das Arbeitsrecht natürlich nicht geschaffen wurde von den Denkern des Arbeitsrechts, sondern das Arbeitsrecht wurde geschaffen von der Praxis, von den Menschen, die in den Betrieben arbeiten und ihre Interessen vertreten. Und Sinzheimer hat das sozusagen zum Anlass genommen, um wirklich Grundlagen dann eben für ein Arbeitsrecht zu konzipieren. Und er hat noch mehr gemacht. Was finde ich nochmal ganz wichtig ist, ist, dass er eben auch dahinterstehend ein Menschenbild auch vertreten hat. Sein Menschenbild ist eben das Menschen im Rechts sozusagen. Ja, also dass man nicht, wie du auch eingangs angerissen hast, sozusagen die ökonomischen Funktionen sozusagen über den Menschen stellt, sondern dass eben in der Arbeitswelt die Humanität und die Menschlichkeit eigentlich an erster Stelle stehen sollte. Und auch das, finde ich, können wir heute von Sinzheimer weiterhin lernen.
Das, was Ernesto gesagt hat, ist ja ganz richtig, auch ganz wichtig. Sinzheimer ist dem Menschen zugewandt. Und diese Fähigkeit, die Realität zur Kenntnis zu nehmen, menschliche Bedürfnisse und konkrete Konflikte im Arbeitsleben sich anzuschauen und darauf zu befragen, welche Implikationen das eigentlich für das geltende Recht hat, das ist sein großes Talent. Und er ist damit in seiner Zeit, sag ich mal, auch eine ungewöhnliche Person. Um die Jahrhundertwende ist das geltende Privatrecht eigentlich geprägt von einem starken Formalismus, stark von der Vorstellung geprägt, dass Reihe gleich auf dem Markt tätig sind, die frei von staatlichen Eingriffen ihre Angelegenheiten selbst regeln und die Vorstellung vorherrschend, dass das zu vollkommen angemessenen und problematischen Ergebnissen führt. Und die Realität ist eben eine andere. Das ist die große Enttäuschung sozusagen der Wissenschaft, vielleicht auch der damaligen Zeit, dass dieses Bild, was man konstruiert hat, mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist. Und Sinzheimer gelingt es auf dem Bereich des Arbeitsrechts, diese Übersetzungsleistung nun zu erbringen und die Probleme Probleme aufzuzeigen und den Finger in die Wunde zu legen und aufzuzeigen, dass es gesellschaftliche, soziale und auch ökonomische Folgeprobleme dieses Ansatzes gibt, die lösungsbedürftig sind. Und darüber fängt er an nachzudenken. Und das macht ihn eben nicht nur zu einem puren Rechtsanwender, der das Vorgefundene darauf befragt, wie ein konkreter Fall zu lösen ist. Sinzheimer denkt darüber nach, was sich aus dem, was er in der Praxis vorfindet, an Lösungsmechanismen, an Konfliktlösungsmöglichkeiten, an Arbeitskämpfen, Streiks, die ja damals auch schon stattfinden, an Vereinbarungen, die bereits existieren. Er schaut sich das an und fragt, wie könnte man das rechtlich einkleiden? Wie könnte man dem rechtlich zur Durchsetzung verhelfen? Und wie könnte man dieses autonom sich herausbildende Recht so einhegen und erfassen, dass es wirken kann? Und zwar so, dass die Menschen selbst bestimmen können, wie die Bedingungen abhängiger Arbeit aussehen. Und das geht weit über das hinaus, was Rechtswissenschaft zu der damaligen Zeit leistet. Natürlich gibt es auch immer Personen, die sich damit beschäftigen. Er ist jetzt bei weitem nicht der Einzige, aber es ist doch eher ein ungewöhnlicher Ansatz, das so zu betrachten.
Ja, und das Phänomenale ist ja wirklich, es gab es eben nicht, wie du sagst. Das Arbeitsrecht als Fach gab es einfach so noch nicht. Und er hat sich wirklich diese Konzepte eben überlegt und die haben bis heute Bestand. Und es ist so, dass wir bis heute auf seinen Grundlagen unsere Arbeitsbeziehungen gestalten. Wir haben bis heute eben ein Tarifrecht, das auf seinen Ideen basiert. Wir haben ja den Zustand, dass wir Tarifverträge haben, die eben nicht nur zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern wirksam sind, sondern wir haben einen Vertrag, der für die Beschäftigten Wirkung erzeugt und damit die Arbeitsbedingungen eben auch in ganzen weiten Teilen regelt. Das ist ja nicht nur das Entgelt, ja, das ist Arbeitszeit, das sind ganz viele Arbeitsbedingungen, die da geregelt werden. Und all das lässt sich eigentlich mit den normalen zivilrechtlichen Konstruktionen gar nicht erklären, sondern wir brauchen da eben eine normative Wirkung. Und hier hat Sinzheimer damals dazu beigetragen, dass eine entsprechende Regelung, ein berühmter Artikel in der Weimarer Rechtsverfassung aufgenommen wurde, ja, der Schutz der Koalitionsfreiheit. Und der entspricht im Wesentlichen dem Artikel 9 Absatz 3, den wir heute im Grundgesetz haben. Also heißt, es gibt da eine direkte Linie auch zu dieser Vergangenheit.
So, und jetzt reden wir über den 150. Geburtstag. Der wird ja dann auch nicht mit einem Jahr da losgelegt haben, das alles zu entwickeln. Also man spricht, wenn ihr jetzt sagt, das ist jetzt quasi der Erste, der das gemacht hat, über ja eigentlich einen sehr überschaubaren Zeitraum. Ne? Das sind so 2 Menschenleben, könnte man sagen. Das heißt, das ist alles noch recht neu für unsere Gesellschaften.
Ja, also das ist richtig. Das Tarifvertragsrecht, wie wir es kennen, ist etwas über 100 Jahre jetzt alt. Sinzheimer denkt sich die Konzepte dafür, insbesondere in 2 Büchern aus, der kooperative Arbeitsnormvertrag 1907, 1908 und einen Entwurf für ein Arbeitstarifgesetz, der während der Zeit des Ersten Weltkriegs entsteht. Und nach dem Ersten Weltkrieg mit der dann sozusagen veränderten politischen Situation gelingt es auf einmal, dass Gewerkschaften von der Arbeitgeberseite als Verhandlungspartner akzeptiert werden. Notgedrungen, muss man vielleicht aus der historischen Situation heraus sagen. Und das Arbeitsrecht seinen Weg in die Verfassung findet. Also nicht nur die Koalitionsfreiheit, sondern das Arbeitsrecht insgesamt seinen Weg in die Verfassung findet. Ich glaube, das ist auch wichtig und auch das ist, glaube ich, etwas, was zu einem großen Teil auch auf Sinzheimer beruht, denn er weist eine Besonderheit auf. Er wird nach dem Ersten Weltkrieg Politiker für die SPD, geht in den Reichstag und wird auch massiv beteiligt bei der Ausformulierung der Verfassung, insbesondere der Normen für das Arbeitsrecht. Nicht nur, aber dort auch. Und dort gelingt es ihm, den Grundgedanken der Koalitionsfreiheit, wie wir ihn heute noch vorfinden, in das Grundgesetz mit hineinzutragen. Und es gelingt ihm außerdem auch, dass seine Vorschläge, die er unterbreitet hat, Grundlage für das Tarifrecht, die Tarifvertragsverordnung heißt sie damals noch, werden. Er schreibt die nicht selber, die wird im Arbeitsministerium entworfen, aber sie beruht eigentlich zentral auf den Konzepten und Vorschlägen, die er unterbreitet hat. Und diese beiden Dinge sind Kontinuitäten bis heute. Also seine Gedanken wirken auch heute noch in unserem Recht fort, in das Tarifvertragsgesetz unterscheidet sich in diesen Grundkonzepten, die Ernesto eben erläutert hat, die unmittelbare Wirkung, zwingende Wirkung, nicht von dem, was Sinzheimer damals vorschlägt. Und vielleicht noch als letzter Punkt, wir finden das heute auch noch wieder in aktueller Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist eine Entscheidung, über die wir vielleicht später noch reden werden. die gerade ergangen ist, da geht es eigentlich um die Frage, wie verhält sich eigentlich die staatliche Kontrolle von Tarifverträgen zur Freiheit von Tarifvertragsparteien, Inhalte ihrer Tarifverträge selbst zu gestalten. Aber in dieser Entscheidung, die ganz, ganz viele wichtige Fragen anspricht, ist eine Passage drin, in der es auch um diese Wirkung des Tarifvertrags geht. Und da wird noch einmal herausgearbeitet, dass das eben auch eine verfassungsrechtliche Bedeutung hat, dass Menschen einen Anspruch darauf haben, dass der Tarifvertrag, den ihre Gewerkschaft für sie geschlossen hat, auch für sie gilt. Und dass das keine beliebige Entscheidung des Gesetzgebers ist, sondern dass das eine sozusagen verfassungsrechtliche Vorgabe ist. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal etwas, wo wir Sinsheimer zu uns sprechen hören können. Weil das war für ihn ja ganz zentral, dass jeder, der in einer Gewerkschaft Mitglied ist und dass jeder, der einen Anspruch aus dem Tarifvertrag hat, auch die Möglichkeit haben muss, ihn einzuklagen vor Gericht, sich darauf berufen zu können und dass die Rechte, die dort vereinbart sind, für ihn auch immer und unverbrüchlich gelten.
So, Ernesto, jetzt haben wir 150 Jahre, das heißt das HSI, das Hugo-Sinsheimer-Institut, macht jetzt auch eine große Party, oder?
Ganz genau, und die feiern wir auch gemeinsam. Also Daniel ist dabei und ganz viele andere Personen, Persönlichkeiten werden anwesend sein. Wir werden am 11. April eine Geburtstagsfeier zu Ehren von Hugo Sinsheimer feiern in Frankfurt, gemeinsam mit der IG Metall. Es wird auch sprechen die erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, und wird auf die enge Beziehung von Hugo Sinsheimer zu den Gewerkschaften eingehen. Und das liegt auch nahe, weil Hugo Sinsheimer ja in Frankfurt tätig war, auch als Rechtsanwalt, interessanterweise als Strafverteidiger, weil gewerkschaftliche Betätigung stand ja in der Weimarer Republik oder auch bis in der Kaiserzeit eben auch unter Strafe und musste Repression erleiden. Und er hat dann in aufsehenerregenden Fällen dann eben auch eng zusammengearbeitet mit dem Metallarbeiterverband. Und insofern haben wir da eine direkte Linie. Weiterhin wollen wir die weiteren Facetten auch von Hugo Sinsheimer beleuchten. Es wird sprechen der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, weil Hugo Sinsheimer natürlich ein Frankfurter Bürger war. Es wird sprechen aus einer historischen Perspektive, aus einer rechtshistorischen Perspektive Marietta Auer mit dem Max-Planck-Institut, mit dem wir eng zusammenarbeiten in unseren historischen Forschungen. Wir haben ein Panel, wo es um etwas sehr Spannendes gehen wird, nämlich darum, wie wir die Sinsheimer-Forschung weiterhin fördern können in der Zukunft. Denn ganz viele Informationen über die Person von Hugo Sinsheimer sind gar nicht so bekannt. Seine Dokumente aus seinem Nachlass sind über verschiedene Archive verstreut. Es ist jetzt gelungen, einen Teil der Dokumente von Hugo Sinsheimer auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit Unterstützung der IG Metall über langjährigen Kontakte, die sie da aufgebaut hat und in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo das Ganze jetzt lagert und wo das Ganze jetzt digitalisiert wird. Und wir möchten das Ganze wirklich sagen im digitalen Wege Open Access der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja, und der weiteren Forschung natürlich. Insofern haben wir da auch ganz konkrete Vorhaben, die sich jetzt in dieses Jubiläumsjahr auch anknüpfen. Und wenn wir nochmal im Programm nochmal ein bisschen weiter gucken, möchten wir auch eben die internationale Bedeutung von Hugo Sinsheimer nochmal beleuchten. Denn das ist ja etwas, was in Deutschland gar nicht so wahrgenommen wird, auch überhaupt wie sein Wirken gar nicht so im Mittelpunkt oft steht in der Rechtswissenschaft oder auch in der Arbeitsrechtswissenschaft. Und international ist es aber anders. Ja, also Forschungsarbeiten sind oft gar nicht aus Deutschland zu Hugo Sinsheimer. Wir werden das beleuchten anhand von drei Beispielen. Ja, von der Professorin Ruth Dukes aus Glasgow zum Recht in Großbritannien, mit Professor Kenji Takahashi zu Japan und Professorin Letizia Vita zu Argentinien. Und die werden uns ganz interessante Eindrücke schildern. Und natürlich, Daniel, wirst du unser inhaltliches Hauptreferat sozusagen erhalten zu Sinsheimer und seiner Bedeutung für das Arbeitsrecht. Und das wird, glaube ich, eine richtig schöne Veranstaltung. Und zum Schluss werden wir alle zusammen da auf Hugo Sinsheimer einmal anstoßen.
Wir haben uns überlegt, dass wir uns mal so zwei, drei Sachen aus der Gegenwart anschauen, Rechtsurteile und darüber sprechen, was Hugo Sinsheimer dazu wohl gesagt hätte. Daniel, unser erstes Ding wäre das digitale Zugangsrecht. Was genau ist denn das? Wo wollt ihr denn Zugang haben?
Es geht darum, dass Gewerkschaften natürlich Mitgliederverbände sind und deswegen die Notwendigkeit haben, Personen anzusprechen, die Mitglieder sind, um sie zu begleiten, aber auch die, die es vielleicht werden wollen. Und diese Personen befinden sich typischerweise am Arbeitsplatz. Dort würden Gewerkschaften solche Personen im Idealfall antreffen und auffinden. Und so ist es auch lange Jahre passiert. Die haben also über die Betriebe Leute angesprochen, Mitglieder gewonnen, kommuniziert. Es gibt dafür, sag ich mal, rechtlich gesehen nur sehr rudimentär Regelungen. Das Bundesarbeitsgericht hat aber immer anerkannt, und das ist auch wohl verfassungsrechtlich gewährleistet, dass Gewerkschaften ein Zutrittsrecht zu Betrieben haben, um dort in den Austausch mit den Personen zu treten, die dort arbeiten, weil das für ihre Betätigung essentiell ist. Ohne diesen Austausch funktioniert die Koalitionsfreiheit nicht. Und deswegen gibt es dieses Recht. Das Problem ist nur, dass wir natürlich aufgrund moderner Entwicklungen Betriebe haben, die nicht nur fragmentiert sind, sondern zu einem großen Teil auch noch virtuell sind. Also Personen gar nicht mehr am Arbeitsplatz sich aufhalten, remote von zu Hause, mobil arbeiten. Und wenn ich jemanden dann in eine Betriebsstätte schicke, in einem Extremfall kann es sein, dass da nur 5 Server stehen und vielleicht ein Techniker, der auf die aufpasst und sonst niemand dort ist. Das bringt also nichts. Und in dieser Konstellation benötigen Gewerkschaften, um effektiv ihre Arbeit durchführen zu können, eine Möglichkeit, die Menschen digital anzusprechen. Also über die Kommunikationssysteme, mit denen sie normalerweise arbeiten. Denn das ist ja die Betriebsstätte. Und normalerweise sollte man erwarten, dass die Rechtsprechung, so wie das bisher auch gemacht hat, erkennt, dass diese Notwendigkeit besteht, weil man sie in der Praxis sieht. Und das wäre auch Sinzheimers Vorgehen und Methode gewesen, die Realität zur Kenntnis zu nehmen und das geltende Recht nach Lösungsmöglichkeiten für die realen Probleme zu befragen. Und es gibt nun aber eine aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, wo die Gründe noch nicht vorliegen. Deswegen müssen wir etwas vorsichtig damit sein, jetzt sozusagen zu sehr kritisch zu sein. Und manchmal liegt ja auch so ein bisschen eine Erklärung für eine Entscheidung im Einzelfall in Besonderheiten. Das kann man sozusagen jetzt nicht ausschließen, aber die in der Grundtendenz auch sehr sich damit beißt. Das Bundesarbeitsgericht hat nämlich nicht nur dieses digitale Zugangsrecht in einer bestimmten Konstellation, ob man das für alle Fälle übertragen kann, würde ich mal bezweifeln, aber in einer konkreten Konstellation abgelehnt und nach der Pressemitteilung vor allem damit begründet, das sei für den Arbeitgeber eine unzumutbare Beeinträchtigung, wenn er seine Systeme dafür zur Verfügung stellen müsste, insbesondere wenn er die E-Mail-Adressen herausgibt. Datenschutzrechtliche Erwägungen werden dann auch noch da reingeschoben. Aber diese Entscheidung zeigt eigentlich ganz schön ein Grundproblem. Wenn wir sehr formal mit Recht umgehen, dann könnten wir sagen, ja gut, es gibt keine gesetzliche Vorschrift, in der drinsteht, der Arbeitgeber muss die E-Mail-Adressen rausrücken. Ja, natürlich gibt es die nicht. Wenn wir sehr formal mit Recht umgehen, könnten wir sagen, ja, es sind ja Daten, die müssen rausgegeben werden, dafür brauche ich einen Rechtfertigungsgrund, wenn ich dafür so einen Prozess in Gang bringen möchte. Wenn wir uns das Ganze von der praktischen Seite her angucken, würden wir eigentlich zurückfallen wieder auf Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, so wie bisher auch, und sagen, ja, das mag sein, aber diese Normen müssen eben im Lichte der Koalitionsfreiheit ausgelegt und angewandt werden. Und es ist doch völlig klar, dass wenn ich die Person nicht persönlich ansprechen kann, ich ein anderes technisches Instrument benötige und das sind die E-Mail-Adressen. Der Arbeitgeber sagt ja auch nicht, bevor der Gewerkschaftssekretär in den Betrieb läuft, alle Arbeitnehmer sollen sich bitte einen Jutesack über den Kopf ziehen, damit er ihre Identität nicht erkennen kann, also Datenschutz. Und auch bisher ist dort nicht mit betrieblichen Interessen und Belangen argumentiert worden, wobei man ja sich auch fragen muss, ist die Beeinträchtigung durch einen Besuch im Betrieb, wo jemand rumläuft und mit Leuten redet, nicht sogar zeitlich viel umfassender, als wenn er eine E-Mail an alle steigt. Also das passt einfach nicht. Und selbst wenn wir einmal davon ausgehen, dass natürlich die Interessen des Arbeitgebers bei so einem Vorgang auch berücksichtigt werden müssen, dann ist weniger störend an der Entscheidung das Ergebnis als der Formalismus, die wenig der Praxis und der Realität zugewandte Argumentation und die Distanz, die zwischen geltendem Recht und praktischen Notwendigkeiten hier entsteht. Und das ist ein Problem. Und das ist etwas, das hätte Sinzheimer sehr, sehr gestört. Ich glaube, Sinzheimer konnte immer auch akzeptieren, er war Anwalt, wenn Prozesse verloren gehen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Aber diese Art von Begründung tut unserem Arbeitsrecht nicht gut, weil es zu Versteinerungen führt, weil es dazu führt, dass wir der Zukunft nicht mehr zugewandt sind und uns vom Menschen entfernen. Und deswegen ist aus meiner Sicht das eine Entscheidung, die man sehr kritisch im Blick behalten muss. Vielleicht mag man das im Ergebnis am Ende sogar teilen, wenn man die Gründe liegt. In dem konkreten Fall kann ich nicht sagen. Aber die Art und Weise, wie mit dem Problem umgegangen wird, die ist ungünstig und die hätte sind einmal gestört, meine ich. Ich weiß nicht, was du dazu meinst.
Ja, das finde ich ganz genauso. Und ich finde, man muss sich wirklich das soziale Problem nochmal vor Augen führen. Also es liegt völlig auf der Hand, dass es für Gewerkschaften unheimlich viel schwerer ist, im digitalen Raum Menschen zu erreichen, die im Homeoffice sitzen, die sonst wo sitzen können, wo sozusagen dieser unmittelbare Bezug nicht vorhanden ist. Natürlich ist es so, dass man im unmittelbaren Gespräch es erreicht, dass Menschen sich anfangen, für ihre Interessen zu interessieren und sich für ihre Interessen auch einzusetzen und dann sozusagen eine Gemeinschaft auch zu bilden. Ja, und das ist auch genau das, was Sinzheimer natürlich auch festgestellt hat, dass es also um etwas wie Kollektivität geht, dass also nicht die Einzelnen ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern eben in einer Gemeinschaft. Und dass die Vereinzelung im Arbeitsplatz das Ganze nicht gerade fördert, sondern natürlich total erschwert, das ist völlig klar. Das heißt, man hätte sich hier oder man würde sich hier zumindest wünschen, dass in der Entscheidungsbegründung dann mal dargelegt wird, wie sowas aussehen kann, ja, wenn es nicht auf diesem Weg funktionieren soll. War ja nicht nur die Frage von E-Mails, sondern es war ja auch die Frage, ganz viel betriebliche Kommunikation erfolgt ja über so etwas wie MS Teams oder eben auch über sowas wie ein Intranet. Ja, das kennen, glaube ich, viele. Das mag dann unterschiedlich heißen, aber das ist dann sagen so ein zentraler Ort, wo die Informationen abgelegt werden und wo aktuelle Informationen auch der Geschäftsleitung sozusagen bekannt gegeben werden. Und hier hat die Gewerkschaft, die EGBCE, eben auch gefordert in dem Verfahren, dass man da eine Möglichkeit hat, die eigenen Informationen auch zu präsentieren, damit einfach die Menschen überhaupt erstmal die Gelegenheit haben, darauf aufmerksam zu werden und mit der Gewerkschaft in Kontakt zu treten. Und all das ist hier erstmal im Sinne eines ziemlich globalen Antrags auch, muss man auch sagen, abgelehnt worden. Insofern, wie gesagt, wäre es interessant natürlich, was die Einzelheiten sind. Und zum anderen aber, vielleicht kann man nochmal einen anderen Dreh nochmal finden von Hugo Sinzheimer. Der hätte sich natürlich auch angeguckt, wie ist denn die Praxis der Gewerkschaft? Also wie reagiert vielleicht die Gewerkschaft jetzt darauf? Also gibt es vielleicht Tarifverträge, wo ein Zugangsrecht auch mal vereinbart wird oder auch vielleicht irgendwie in einer betrieblichen Absprache, in irgendeiner Form? Und kann man daraus vielleicht nicht dann etwas noch ableiten für ein Gesetz, was es dann wahrscheinlich geben muss zu diesem Thema?
So ein weiterer Fall, Ernesto, ist die Nachtarbeit, die vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde.
Genau, es geht um die Nachtarbeit und das ist aber eher sozusagen der Aufhänger dieses Ganzen. Und wir gehen natürlich da nochmal in die weiteren verfassungsrechtlichen Details, die es da zur Tarifautonomie auch gibt. Denn das ist ein Verfahren, was jetzt vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde. Das ist am 11. Dezember 2024 entschieden worden, das ganze Verfahren. Und die Gründe liegen uns aber noch gar nicht so lange vor. Also wir sind jetzt gerade dabei, sagen, das einmal sacken zu lassen und auszuwerten. Und Ausgangspunkt waren tarifvertragliche Regelungen, die ganz viele Beschäftigte erfasst haben, und zwar solche, die eben nachts arbeiten müssen. Da wissen wir, das ist gesundheitsschädlich und deshalb gibt es Zuschläge, ja, auch um das Ganze für den Arbeitgeber ein Stück weit unattraktiver zu machen. Nun gab es in dem grundlegenden Verfahren einen Tarifvertrag, der unterschiedlich hohe Nachtarbeitszuschläge vorgesehen hat. Einmal für Beschäftigte, die in regelmäßiger Nachtarbeit arbeiten und dann die kurzfristig zur Nachtarbeit herangezogen werden. Und für die kurzfristigen Heranziehungen wurden dann etwas höhere Zuschläge festgelegt in den Tarifverträgen, um sozusagen so eine Idee war, glaube ich, dass man sozusagen in der eigenen Lebensplanung sich da nicht drauf einstellen kann. Und dann gab es aber Erkenntnisse, dass sozusagen in beiden Fällen die Gesundheitsbelastung, und das ist nämlich Idee des Ganzen, dass die Gesundheitsbelastung durch Nachtarbeit eigentlich unabhängig davon ist, dass sie gleich ist. Um es kurz zu machen, hat deshalb ein Nachtarbeiter geklagt und sagte, das ist eine Ungleichbehandlung, das ist ungerecht, und hat Recht bekommen vor dem Bundesarbeitsgericht, wo was gesagt hat eben, ja, das ist sozusagen eine Ungleichbehandlung, die muss ausgeglichen werden und sie muss ausgeglichen werden durch eine Anpassung nach oben. Das heißt, die, die weniger hatten, die müssen dann auch den Satz bekommen, den die Bevorteilten haben. Das ist sozusagen ein allgemeiner Grundsatz im Gleichbehandlungs- und im Antidiskriminierungsrecht aktuell. Und dann gab es aber Verfassungsbeschwerden, sowohl von den Verbänden als auch von einzelnen Arbeitgebern. Und die haben sich darauf gestützt, dass die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, hier sozusagen einen Gleichheitsverstoß anzunehmen, dass das wiederum verstoßen soll gegen die Tarifautonomie. Denn in Tarifverträgen soll so etwas geregelt werden können. Ja, die Tarifvertragsparteien sollen so eine Wertung vornehmen können und die Möglichkeit haben, entsprechende Regelungen zu treffen. Und jetzt kann man sich natürlich wieder die Frage stellen, ist das denn plausibel? Also kann man aus einer Tarifautonomie, die in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz verankert ist, kann man daraus ableiten, dass man jetzt entsprechende Differenzierung vornehmen kann und vor allen Dingen, dass man dann auch verhindern kann, dass es nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist, dass es sozusagen eine Anpassung nach oben gibt, dass also diejenigen, die einen Nachteil erleiden, dass die dann den Vorteil auch bekommen sollen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nämlich in Abrede gestellt, hat gesagt, so eine Anpassung nach oben soll es nicht geben, sondern die Tarifparteien sollen dann nochmal in eine zweite Runde gehen und nochmal verhandeln sozusagen, wo aber völlig unklar ist, vor welchem Hintergrund das Ganze sich abspielen soll.
Ja, da stellt sich die Frage, was hätte Sinzheimer davon gehalten, ne? Also das ist schon ganz bemerkenswert, diese Entscheidung, weil sie ja eigentlich formal die Tarifautonomie als Monstranz vor sich herstreckt, die es zu stärken oder jedenfalls zu verteidigen gelte. Und der Entscheidung dabei aber irgendwie aus dem Blick gerät, dass materiell Tarifautonomie ja eigentlich sozusagen dazu dient, defizitäre Verhandlungsmacht von Vertragsparteien auszugleichen. Und deswegen natürlich ist für Arbeitnehmer so ist, dass sie sich einem Verband anschließen müssen, der dann für sie Verträge schließt. Die machen das nicht selber. Und das konzidiert das Bundesverfassungsgericht auch zunächst einmal, dass das ein Schutzbedürfnis auslöst. Allzumal ja dieser Verband, die Gewerkschaft, nicht alleine entscheidet, was der Inhalt dieser Vertragsbedingungen ist, sondern zusammen mit einem Arbeitgeber und deswegen notwendigerweise dessen Interessen auch immer in diesem Vertrag zur Geltung kommen. Das heißt, auch daraus entsteht ja ein Schutzbedürfnis, wenn ich mich jemand anders ausliefe, der für mich Verträge schließt und das auch noch mit jemand anders, der seine Interessen, die ich vorher nicht kennen kann, in diesem Vertrag ja auch zur Geltung bringt. Und natürlich kann es, und das ist auch überhaupt kein Problem in einer demokratischen Gesellschaft und auch nicht sozusagen in einer Struktur, in der sozusagen Gewerkschaften und Arbeitgeber in Normen sitzen, mal passieren, dass was daneben geht. Das ist normal. Also auch Gesetze sind mal technisch irgendwie missglückt oder haben was übersehen. Das ist ja etwas ganz Normales. Das kann man auch überhaupt nicht vermeiden in demokratischen Gesellschaften. Aber im Normalfall würden wir sagen, dann gibt es dagegen eben auch Rechtsschutz. Und zwar, das ist auch kein Problem, der dann dazu führt, dass Gleichbehandlung eben beachtet wird, Gleichheit wiederhergestellt wird und dann ist das eigentlich auch unproblematisch. Aber hier wird jetzt die Tarifautonomie so ein bisschen zur Abrissbirne für den Diskriminierungsschutz mutiert. Ja, es wird also gesagt, dass in einem Ausmaß Rechtsfolgen, die wir normalerweise kennen, dass nämlich bei Ungleichbehandlung die Ungleichbehandlung zu beseitigt ist, nicht mehr eintreten sollen und stattdessen ein Verfahren durchgeführt werden soll, bei dem völlig unklar ist, wie das aussehen soll und bei dem auch völlig unklar ist, wie das funktioniert und bei dem auch völlig unklar ist, ob das in der Lebenswirklichkeit überhaupt Sinn macht. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich die Vorstellung, dass jetzt Gerichte, wo ja jemand klagt, der in diesen Fällen über lange Zeiträume zu wenig Geld bekommen hat, der sagt, ich habe ein Problem, weil mir zustehendes Entgelt nicht ausgezahlt wurde, jetzt ohnehin schon ein langes Verfahren durchlaufen muss und dann nochmal warten muss, bis die Tarifvertragsparteien zwischenzeitlich gefragt werden, ob sie das selber in Ordnung bringen wollen, ohne allerdings, das ist der Trick des Bundesverfassungsgerichts, zu wissen, was das Gericht entscheiden würde, wenn sie das nicht machen. Damit soll verhindert werden, dass der Arbeitgeberverband jetzt verhandeln muss in dem Wissen, dass es ansonsten eine Anpassung nach oben gibt. Aber natürlich werden sich die Verbände weigern zu verhandeln, wenn sie nicht wissen, was das Gericht entscheidet. Und deswegen wird das scheitern. Dann wird das Gericht in der ersten Instanz entscheiden. Dann wissen wir, was es entschieden hätte, wenn sie nicht verhandeln. Dann ist das Gerichtsverfahren ja aber nicht zu Ende, sondern ich kann dann ja noch eine Instanz weitergehen. Und dort müsste in der Theorie wieder ausgesetzt werden und wieder gefragt werden. Und hinzu kommt jetzt noch eine prozessuale Besonderheit. Auch das ist eine Entscheidung, die ist in der Zivilprozessordnung überhaupt nicht geregelt. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie das prozessual erfolgen soll. Zum Beispiel wissen wir auch überhaupt nicht, ob dann auch gestreikt werden kann. Das wird alles in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts überhaupt nicht angesprochen. Und man mag das jetzt alles in der Theorie so sehen. Und das mag aus verfassungsrechtlicher Perspektive eine Lösung sein, die irgendwie überzeugt, weil sie versucht so alle Interessen, wobei ich mal sagen würde, die Interessen der Arbeitnehmer, die geklagt waren, kamen dann irgendwie irgendwann nicht mehr so vor, einzubeziehen. Nur, dieser Entscheidung fehlt komplett die praktische Perspektive und auch die für die Lebensrealitäten von Menschen. Und das hätte Sinsheimer massiv gestört. Diese Entscheidung löst sich halt ab von dem, was in der Lebenswirklichkeit funktioniert, was im Prozessrecht möglich ist und von dem, was realistisch ist als Anforderung an Sozialpartner, an Arbeitsgerichtsbarkeit und an Rechtspraxis, entwickelt abstrakt und formal ein Modell und erwartet jetzt, dass das irgendwie umgesetzt wird. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Sinsheimer immer gemacht hat. Sinsheimer ist immer genau umgekehrt vorgegangen. Sinsheimer hat sich die Lebenswirklichkeit angeguckt und gefragt, was wäre denn dort realistisch und welche Rechtsrahmen und Normen werden benötigt, damit dort vernünftig gearbeitet werden kann. Und daraus entwickeln sich dann die Lösungen. Und das ist eigentlich das Störende an der Entscheidung, weniger ihr Ergebnis. Viele Passagen sind auch so durchaus richtig und wichtig, aber diese komplette Abkehr von der Bereitschaft, sich zu fragen, ob das, was man da verlangt, vernünftig und sachgerecht umsetzbar ist. Und das ist nicht in Ordnung. Das geht dann auch zu weit in einen Bereich von Gesetzgebung, und zwar von experimenteller Gesetzgebung. Und die hat beim Bundesverfassungsgericht die Schwäche, dass es für lange Zeit nicht die Möglichkeit hat, autonom zu entscheiden, das zu korrigieren, weil ja wieder ein Fall dort hoch muss. Und all das ist problematisch, und das hätte Sinsheimer mit Sicherheit auch problematisch gefunden. Also weiß nicht, Ernest, ob das trifft, was du meintest gerade, ne?
Ich denke auch, dass Sinsheimer das kritisch gesehen hätte. Allein schon so ein bisschen vom Gefühl, ja, wir sind dabei, das Ganze auszuwerten und Argumente zu sammeln. Und das sind auch auf jeden Fall etwas Gutes, dass das Bundesverfassungsgericht die Tarifautonomie wirklich auch wertschätzt und da einen hohen Stellenwert auch einräumt. Aber sie jetzt in Stellung zu bringen gegen eine verungerechtfertigte Ungleichbehandlung, das finde ich aus Perspektive der einzelnen Beschäftigten schwierig. Und das ist hier aber so. Dazu kommt der Punkt, dass man doch erstmal, wenn man nachverhandeln soll, dann auch mal wissen muss, was ist denn eigentlich der Hintergrund, vor dem wir jetzt eigentlich verhandeln. Das würde ich genauso sehen wie du. Das, glaube ich, das kennt jeder, der an Verhandlungen beteiligt ist. Und das hat, muss man auch sagen, ja eigentlich auch funktioniert bisher. Also Beteiligten wussten, okay, hier steht erstmal die Anpassung nach oben. Also alle bekommen sozusagen den Vorteil am Ende. Dann wurde das eben einkalkuliert und wurde dann bei der nächsten Tarifverhandlung dann eben neu verhandelt und wurde geguckt, das wäre jetzt sozusagen der Grund, von dem aus wir verhandeln. Und na, dann müssen wir da eben weitermachen. Das ist eben etwas, wo ich auch das Gefühl habe, dass wir da nicht so richtig weiterkommen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich einfach nochmal angesprochen haben möchte. Das ist auch die Frage, wie das Bundesverfassungsgericht die Tarifautonomie bezeichnet oder wie es das sozusagen ein Stück weit herleitet, eben als kollektiv ausgeübte Privatautonomie. Und das arbeitet es nicht so richtig aus, was es damit meint. Wir kennen das schon auch länger aus der Rechtsprechung, dass es so genannt wird. Es gibt da sozusagen natürlich in der Wissenschaft verschiedene Konzepte. Wir wissen nicht, ob darauf Bezug genommen wird so richtig. Hat eben doch den Anklang, dass es eben eine Privatautonomie sein soll. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich nicht der Sinsheimersche Geist, sondern da ist eigentlich etwas, was eben gerade keine Privatautonomie ist, sondern Tarifautonomie ist eben etwas Kollektives sozusagen. Da muss eigentlich die Betonung drauf liegen. Inwieweit das jetzt noch eine Rolle spielen wird oder nicht, muss ich eh zeigen, aber so, das ist etwas, was vielleicht nochmal erwähnenswert ist in dem Zusammenhang.
Die Entscheidung ist da ja sehr, sage ich mal, unterkomplex, ne? Weil sie eigentlich nur behauptet, das würde allgemein so verstanden, ganz am Anfang in der Einleitung, was nicht stimmt, sondern dieses Konzept wird ja sehr verbreitet, sehr kritisch gesehen. Das ist schon schwierig. Andererseits weiß man nicht, was das Bundesverfassungsgericht genau damit meint. Und offenbar meint aber ja sowieso immer jeder etwas anderes, wenn er davon spricht. Und deswegen können sich alle so wunderbar darauf einigen. Und ich bin mir auch manchmal unsicher, ob die Personen, die darüber sprechen und gemeinsam der Auffassung sind, Tarifautonomie sei kollektiv ausgeübte Privatautonomie, überhaupt merken, dass sie was völlig anderes damit verbinden und das teilweise auch vollkommen inkompatibel miteinander ist. Eigentlich ist mittlerweile so eine intellektuelle Lehrformel, die eigentlich überhaupt nichts mehr bedeutet, weil sich dahinter ganz unterschiedliche Konzepte verbergen. Und ja, das stimmt, Sinsheim hat immer auch gesehen, dass das eben gerade nicht privatautonom erklärt werden kann und deswegen gefordert, dass der Gesetzgeber Dinge dazu tut, unmittelbare und zwingende Wirkung, aber auch vieles mehr, Allgemeinverbindlichkeitserklärung und darüber hinaus, und ich glaube, das ist hier ganz wichtig, für die Verbände, die machen Verträge, das ist richtig, aber die wirken für Dritte. Und ich glaube, wenn überhaupt, gibt es nur eine einzige Person, für die die Theorie der kollektiv ausgeübten Privatautonomie jemals gestimmt hat. Das ist der Einzelarbeitgeber, wenn er einen Haustarifvertrag schließt. Weil der schließt den Vertrag, den er will. Aber er ist die einzige Person, die wirklich Privatautonomie in dem Moment ausübt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass das selten vorkommt in der Diskussion darüber. Aber das führt vielleicht auch dann zu weit.
Also wir sehen in jedem Fall da ganz viel drin. Wir könnten uns noch ganz viel den Themen von Hugo Sinsheimer auch beschäftigen und was er heute sagen würde. Aber eine Entscheidung wollten wir nochmal raussuchen, wo wir sagen, die ist eigentlich gut gelungen. Ja, und die ist wahrscheinlich im Sinne von Sinsheimer auch getroffen worden.
Das Bundesarbeitsgericht hat sich mit dem Thema Crowdwork beschäftigt, was ja tatsächlich auch ein sehr aktuelles Thema im Sinne von Neuheit ist, nicht wahr?
Absolut. Und da sieht man, finde ich, dass man es auch anders machen kann und dass sozusagen auch die Rechtssätze, die wir für die Gegenwart und für die Vergangenheit sozusagen entwickelt haben, dass die eben auch übertragbar sind auf die Praxis, wie sie sich jetzt neu darstellt in der Arbeitswelt. Ja, da hat das Bundesarbeitsgericht nämlich einen wichtigen Schritt gemacht und hat einen Crowdworker, der die Aufgabe hatte, mit so Microtasks über eine App in ganz viele kleine Aufträge wahrzunehmen. Zum Beispiel musste er eben in den Supermarkt gehen und gucken, ob die Werbung, die diesem Supermarkt für bestimmte Produkte zugesandt wurde, ob die ordentlich aufgestellt war. Und dafür hat er dann, wenn er diesen Auftrag wahrgenommen hat, dann eben eine entsprechende Vergütung bekommen. Aber eben nicht nur das, sondern er wurde, um damit überhaupt eine vernünftige Vergütung zu bekommen, musste er auch eine bestimmte Zahl von Aufträgen auch immer annehmen. Er konnte die schlecht ablehnen, weil dann hätte sich das nun vorne und hinten nicht gelohnt, sodass da auch so eine Art von Gamification, also auch so von so einem Vergleich untereinander mit anderen Crowdworkern auch mit angelegt war. Und diesen Mechanismus hat das Bundesarbeitsgericht quasi als Weisung angesehen, also als Äquivalent für eine Weisung in der digitalen Welt, sozusagen den Algorithmus, und hat das Ganze dann als auch ein Arbeitsverhältnis qualifiziert, sodass dann eben auch eine Kündigung, die jetzt nicht schriftlich war, sondern in Textform eben nur vorlag, dann eben als unwirksam angesehen. Das ist, finde ich, sehr interessant und sehr wegweisend für das deutsche Arbeitsrecht, sozusagen diesen Arbeitnehmerbegriff quasi auch in das digitale Zeitalter auch mit zu übertragen. Das ist sozusagen etwas, wo man sieht, es funktioniert schon.
Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich eine Entscheidung, die ganz genau das aufgreift, wie sich Sinsheim das vorgestellt hat. Ein konkretes rechtliches Problem, was an bestehende Normen, die ja älter sind, herangetragen wird, sieht, ne, eine Konstellation, in der man das auflösen muss und in der es dann gelingt, die Wirklichkeit zu sehen und dafür dann eine Lösung zu finden und zu entwickeln. Ich glaube, das ist nämlich auch so eine Geschichte, die ganz wichtig ist bei Sinsheim, dass Sinsheim immer dazu auffordert, das Recht weiterzuentwickeln, es an die Gegebenheiten der Zeit anzupassen und nicht zu versteinern und dadurch sozusagen den Schutzzweck auch des Arbeitsrechts auszuhöhlen. Denn ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so eine Besonderheit im Arbeitsrecht. Arbeitsrecht kann nur wirken, wenn man es immer wieder an sich verändernde ökonomische Rahmenbedingungen, veränderte wirtschaftliche Beziehungen, andere Betriebsorganisationen anpasst oder es jedenfalls zumindest mal im Lichte dieser Entwicklungen betrachtet und darauf befragt, ob es noch funktioniert. Wenn man sich dem verweigert und sagt, der Gesetzgeber im Jahre 1956 hat sich das aber anders gedacht, außerdem kannte der noch keinen Computer, dann sind wir mit dem Arbeitsrecht am Ende. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sieht, dass eben der Gerichtsbarkeit gelingt, diese Normen entwicklungsoffen zu halten und anzuwenden. Also stimme ich absolut zu.
Damit sind wir im Grunde am Ende. Aber Ernesto, ich habe so den Eindruck, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo wir dann doch immer wieder diese sehr starken Verteilungskämpfe so vor uns sehen, ist Hugo Sinsheimer doch ein ganz guter, ja, ich will jetzt nicht sagen Leitfaden, aber er gibt die Ideen, die wir brauchen und in welche Richtung wir gehen könnten und sollten.
Ja, genau. Wir beziehen uns sozusagen auf die Vergangenheit und um die Zukunft zu gestalten. Und dafür, finde ich, ist Sinsheimer genau der richtige Stichwortgeber. Und wir haben heute in der Diskussion auch gesehen, dass es ganz viele Punkte gibt, die wir über Sinsheimer noch lernen können, denen wir mit Sinsheimer sozusagen die Zukunft angehen können. Und insofern freue ich mich auch darauf, dass wir weiterhin sagen die Sinsheimer-Forschung auch vorantreiben und über Sinsheimer auch in Zukunft im Gespräch bleiben und das vielleicht sogar noch ein bisschen verstärken werden.
Vielen Dank für das Gespräch, Daniel Ulber und Ernesto Klengel.
Vielen Dank auch von mir.
Vielen Dank.
Damit wären wir am Ende der Folge, aber am Ende auch immer noch der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr das per E-Mail tun an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke, die wir betreuen, sowie unsere weiteren Podcasts. Die haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.